Gemeinde, begeistert, Leute. Der Podcast mit Inspiration und Motivation für eine zukunftsfähige Kirche.
Und ich beginne mal mit einem Zitat. Und zwar von Kira, von Miss Germany. Du hast gesagt, ich habe Sehnsucht nach mehr cooler Kirche in Deutschland. Und ähnlich, aber doch noch ein bisschen anders klingt das, was ich von Ihnen gehört habe. Ernst Wilhelm Gohl, Landesbischof, als Kirche der Reformation ist uns die Innovation in die DNA geschrieben. Also was wir schon raushören, ist, beide hier haben das Herzensanliegen, Innovation in der Kirche voranzutreiben. Beide auf unterschiedliche Weise. Jetzt bin ich ganz gespannt auf unser Gespräch. Chanfluencerin trifft Landesbischof. Herzlich willkommen, Kira Geis und Ernst Wilhelm Gohl. Für all die, die jetzt den Podcast hören, wir zeichnen auf am Innovationstag in Reutlingen, 4. Mai 2024. Willkommen also auch all denen, die jetzt den Podcast hören. Und wenn ich hier Ansagen für den Raum mache, mal gucken, ob ihr die später rausgeschnitten kriegt oder ob es dabei bleibt. Wer jetzt noch dazu kommt, einfach reinkommen, Platz suchen, einfach drauf los. Schön, dass Sie da sind. So, Herr Landesbischof, wie häufig sitzen Sie mit einer Miss Germany im Podium?
Das ist absolute Premiere. Ich habe noch nie Miss Germany kennengelernt. Ist für mich eine große Freude.
Ist aufregend?
Ja, klar. Ich habe vorher so eine Radtour, da so einen Fuhrpark da gemacht. Da haben die mir einen Helm aufgesetzt und sage ich, oh, ich treffe nachher die Miss Germany. Meine Frisur muss da doch nachher wieder sauber sein. Also klar.
Sehr schön. Kira, Miss Germany 2023. Jetzt gab es da ja auch so Innovationen beim Konzept und so. Kannst du uns ein bisschen mit reinnehmen? Also was bedeutet der Titel Miss Germany?
Ja, das ist eine gute Frage. Das Erste, was man denkt, wenn man an Miss Germany denkt oder wenn man das hört, ist dieser Schönheitswettbewerb, dass Frauen sich bewerben mit ihren Körpermaßen und dann in Ballkleidern und Bikinis oder ähnlichem über die Bühne schreiten und dann sozusagen die Schönste gekürt wird. Das ist es nicht mehr. Ich sage zum Glück und ich hätte auch bei einem Schönheitswettbewerb nicht mitgemacht, weil das eigentlich gegen das ist, wofür ich stehe. Mhm. Das könnte sich der eine oder andere denken, okay,
Was ist es dann?
Ja. Ist ganz interessant, das ist ein Familienunternehmen, das existiert seit 1926, wird jetzt in der dritten Generation geleitet und der liebe Max Klemmer, der Sohn und Enkel von den eigentlichen Inhabern, hat alle Anteile abgekauft, weil er gesagt hat, 2019 möchte ich mit meinem Namen nicht mehr dafür stehen, dass Frauen wie bei einer Fleischschau über die Bühne geschickt werden und ihre Körper instrumentalisiert werden. Ich möchte viel lieber diese Plattform, die schon da ist, auch wenn es herausfordernd ist, so nutzen, dass wir der Gesellschaft damit was Gutes tun und Frauen eine Plattform geben für Inhalt. Und seit 2019 bewirbt man sich überhaupt nicht mehr mit seinem Aussehen, überhaupt nicht mehr mit Fotos oder Körpermaßen oder einem Bodyindex, sondern mit einem Thema und einer Vision und einem Konzept. Und das habe ich gemacht. Mein Thema war Förderung der jungen Generation und richtiger Umgang mit der Digitalisierung. Damit habe ich überraschenderweise gewonnen, auch als offensichtliche bekennende Christin, was mich nochmal überrascht hat, was sehr schön ist. Und darf damit jetzt ganz viel im politischen, im wirtschaftlichen Kontext, in den Medien, auch viel in der Kirche arbeiten und genau, Jugendarbeit in unterschiedlichen Bereichen denken. Also ganz konkret mit jungen Menschen arbeiten, über junge Menschen sprechen, Unternehmen helfen, Auszubildende zu erreichen, damit sie nachhaltig integriert werden. Das ist für mich auch eine Jugendarbeit oder eine Investition in junge Menschen, in meine Generation. Genau, und das ist so ein bisschen kurz und knackig runtergebrochen, was so das neue Konzept ist.
Innovation ist überall, ja. Also genau. Innovation bei Miss Germany. Innovation auch für dein Leben, stelle ich mir vor, du hattest jetzt davor keinen so großen Promi-Status oder so, ne? Also das muss ganz schön viel Veränderung auch mit sich gebracht haben. Wie war das für dich?
Verrückt. Also ich glaube, das ist das einzige Wort, das es gut beschreiben kann, weil man ist von heute auf morgen über Nacht quasi zur Person des öffentlichen Lebens geworden. Menschen erkennen dich auf der Straße und sprechen dich an. Viele tausend Leute folgen mir bei Social Media. Man wird in Talkshows eingeladen und für Kampagnen, um für irgendwelche Sachen einzustehen. Also ich mache überhaupt keine Model-Sachen oder Fotoshootings oder sonst was. Aber wenn es für ein Thema steht, dann wird natürlich auch ein Bild oder ein Gesicht von mir genutzt. Und das sind schon skurril, weil ich mich ja als Person über diese Nacht in meiner Kompetenz, in meinem Wissen, in meinem Wert überhaupt nicht verändert habe. Und trotzdem plötzlich Leute mich kennen oder mich bewundern oder mit mir arbeiten
Vorbild
wollen.
Vorbild bist für ganz
viele. Ja, und das ist für mich manchmal auch befremdlich und skurril. Mhm. Also da bin ich auch sehr, sehr vorsichtig, wie sehr ich das zulasse, weil ich am Ende der gleiche Mensch bin wie davor auch. Aber es ist cool, eine Plattform zu haben, um auch mal als junger Mensch zu zeigen, hey, ich kann Verantwortung übernehmen. Ja. Wir sind da, wir dürfen integriert werden und wir versuchen auch mitzugestalten. Mhm.
Herr Landesbischof, wir haben heute Morgen schon gehört zum Start der Veranstaltung und gespürt, dass Ihr Herz so für Kirche schlägt. Ne? Also, dass das nicht nur ein Job ist, sondern Sie da offensichtlich wirklich Begeisterung mitbringen. Woher kommt diese Liebe für die Kirche?
Also ich bin, das verbindet uns, im Pfarrhaus aufgewachsen gell? Und habe da immer Kirche als was sehr Schönes und auch als was Weites erlebt. Mhm. Und ich bin mit Kirche groß geworden, also von daher, ich kann mir das gar nicht ohne Kirche vorstellen und habe das immer als was Schönes erlebt. Manche erleben ja auch ihre kirchliche Situation als was Einengendes und müssen sich da erst lösen davon oder erleben das so schlimm, dass sie sagen, ich kann gar nichts mehr damit anfangen. Und für mich war das einfach ein Riesengeschenk. Mhm. Und
ich hatte dieses Zitat am Anfang gebracht, also dass die DNA der Kirche sei Innovation. Was ist denn die DNA der Kirche?
Ja, die DNA der Kirche ist natürlich immer so schwierig mit so Schlagworten, was man so sagt. Also, und das ist natürlich auch wäre interessant, nochmal der Begriff Innovation nachzudenken, weil ja anders als Apple werfen wir ja keine neuen Produkte auf den Markt, sondern wir haben ja immer die gleiche Botschaft und die, und das wäre jetzt Reformation, die spielen wir in die jeweilige Gesellschaft ein. Und das sind halt 2024. Muss das, damit es gehört wird, anders sein, als es 1521 war oder so.
Ja.
Und deshalb, und das war der Ansatz von Luther. Wir müssen, die Kirche hat keinen Selbstzweck, sie hat einen Auftrag, eine Botschaft. Und da müssen wir immer wieder schauen, wie kommt die gut an.
Ja, wie kommt die an, Kira? Da frage ich auch nochmal nach bei dir, wie sie bei dir angekommen ist. Denn du warst jetzt ja kein so Kirchenkind, ne? Und hast von deinem Werdegang her wahrscheinlich nicht immer ganz so positiv auf Kirche geguckt, wie du das heute machst. Vermutlich, erzähl mal, was waren so deine ersten Berührungspunkte? Oder anders gefragt, hätte ich dir mit 14 erzählt, dass du dich mal engagierst für Kirche und Glauben, was hättest du da gesagt?
Ich hätte wahrscheinlich lachend den Kopf geschüttelt und wäre gegangen, weil ich das völlig abstrus gefunden hätte. Ich bin in Baden-Württemberg groß geworden, auch wenn man es nicht hört. Ich bin im Herzen Schweben.
Ja, ich auch. Und
ich komm aus. Beim Einzigen, wo man es hört, bin ich. Gell?
Ja. Ja, meine Eltern haben mich tatsächlich Hochdeutsch erzogen und ich bin dankbar drum, weil es mir hilft, heute von allen verstanden zu werden.
Ja, interkulturelle Kommunikation sozusagen.
Ja,
ne?
Das ist, so könnte man das auch nennen. Genau, ich bin bei Ravensburg groß geworden in einem ganz kleinen Dorf, das heißt Wilhelmsdorf. Manche kennen das, ist relativ bekannt wegen den Zieglerschen und man kann eigentlich nur soziale Berufe da lernen und mit Menschen arbeiten und es ist tief christlich. Mhm. Also alles drumherum ist eigentlich katholisch und also katholisch ist auch tief christlich, das wollte ich damit nicht sagen. Aber das ist so dieses evangelische kleine Örtchen, wo aber auch alle Leute, die evangelisch sind, hingezogen sind. Deswegen ist eigentlich jede Familie, jeder Mensch, der in diesem Dorf wohnt, christlich oder evangelisch geprägt. Meine Familie nicht. Und ich habe es geschafft, bis ich 16 war, tatsächlich nicht gläubig zu sein. Ich habe immer wieder Kontakte gehabt. Also das muss ich ehrlich sagen, wir hatten ganz, ganz viele tolle Jugend- und Kids-Angebote und auch die Royal Ranger und so. Da bin ich viel dabei gewesen und soziale Kontakte gehabt und habe auch so, ich würde sagen, ein kleines Fundament mitgenommen, einfach an christlichen Werten und Fragen, die beantwortet sind und auch christliche Geschichten, die ich einfach schon kannte, obwohl ich nie gläubig war. Für mich ist aber Glauben nochmal was Größeres. Also es ist für mich eine Entscheidung, die aus dem Herzen kommt, wo man sich wirklich für eine Beziehung eigentlich mit Jesus, mit dem Glauben, mit Gott entscheidet. Und das ist mehr als nur in die Kirche zu gehen oder Mitglied zu sein. Und ich bin mit 16 nach ein paar, sagen wir mal, schwierigeren Jahren in meiner Jugend in einen Jugendkreis gekommen, weil mich zwei Mädels über ein halbes Jahr eigentlich dazu genötigt haben. Und ich dachte, wenn ich einmal mitkomme, dann werde ich sie endlich los und kann einfach sagen, ich muss da nie wieder hingehen. Habe ich es einmal probiert. Und ich bin mit zu einer christlichen Jugendfreizeit gegangen, einer Winterfreizeit Anfang 2019. Und war völlig überwältigt von dieser Liebe und Wärme und Nähe. Mhm. Und es war das erste Mal, um zur Frage zurückzukommen, dass ich Kirche so erlebt habe. Weil für mich war das immer, also ich bin auch konfirmiert und getauft, einfach weil man das so in Baden-Württemberg so macht. Das war für mich immer kalt. Mhm. Sind die so eine Kirche, langweilig, man sitzt da schweigend, man geht da hin, man redet mit niemand, man geht wieder nach Hause, man redet mit niemand. Es war für mich einfach so ein trister Ort, wo ich überhaupt keine emotionale Verbundenheit hatte. Mhm. Und als ich begriffen habe, dass Kirche mehr ist als nur ein Gottesdienst, also ich liebe Gottesdienst über alles heute, aber Kirche ist nicht nur Gottesdienst und Kirche ist nicht nur dieses Gebäude, sondern das ist ganz viel drumherum, ist ganz weit, wie Sie gesagt haben. Und das habe ich erfahren in menschlicher Nähe, in Beziehungen, in alkoholfreien Riesen-Motto-Partys, die wir im Gemeindehaus als Jugend geschmissen haben. Und das ist für mich, Kirche ist eine Lebensfreude. Das ist bunt und laut und kann auch wild sein und ist gleichzeitig auch sehr andächtig und leise und friedvoll. Also es ist so facettenreich. Und das wünsche ich mir manchmal, wenn ich davon spreche, dass ich mir Kirche wünsche, die nahbar ist und die cool ist, dass Menschen Kirche einmal durch meine Augen sehen, weil das so viel mehr als diese Klischees, bei denen wir manchmal hängen. Und ich glaube, dass da eben ganz viel Potenzial ist, wenn wir es im richtigen Rahmen vermitteln.
Genau. Ja. Nach dem, was Kira jetzt gesagt hat, aus ihrer Sicht, was ist Kirche?
Also ich würde das wirklich so beschreiben, dass du dich ernst genommen fühlst und so in deine, dass man dich einfach dir so begegnet, wie es dir entspricht und du nicht irgendwie was erfüllen musst. Also das ist auch zum Beispiel, finde ich auch bei dem kirchlichen Sport, natürlich geht es auch ums Gewinnen, aber beim Eichenkreuz geht es nicht nur ums Gewinnen, sondern miteinander und da bringt man sich einfach ein, da gibt es noch einen anderen Wert. Sondern da kannst du dich einfach so, bist du wertgeschätzt, wie du bist. Und das ist eine ganz wichtige christliche Botschaft, also die Grundbotschaft. Und die konterkarieren wir manchmal so. Und so haben sie es ja erlebt, einfach, dass man einerseits hat man die Botschaft, aber sie erlebt, man redet nicht miteinander. Das hat alles auch seine Gründe. Aber von daher finde ich, genau so muss Kirche sein. Ich habe mir nochmal gedacht, ist mir gerade eingefallen bei ihrer, im Nachgang zu ihrer Frage, wie habe ich es erlebt? Schon immer muss es sich ändern. Also mein Vater als Pfarrer hat immer gesagt, Mensch, an den zweiten Feiertag, da ist nichts. Und dann, da kommen die Leute einfach nicht mehr. Und das sind eigentlich wichtige Tage. Und dann hat er angefangen, so Singspiele zu komponieren. Weihnachtszeit oder Ostern oder Pfingsten. Okay. Und dann hat er Musicals, würde man heute sagen, komponiert. Ich weiß nicht, hat es Riesenproteste gegeben, weil der Schlagzeug da in der Kirche war 1969, ganz stellt man sich gar nicht vor. Ja. Er war jetzt nicht der Pop, also überhaupt nicht der hier ausflippt oder irgendwie so. Aber einfach so neue Ideen und plötzlich waren das hervorragend besuchte Gottesdienste. Und wo man einfach sagt, Mensch, wir haben Möglichkeiten, wenn wir verantwortet, da geht es ja darum, da ist man leichtsinnig, da neigen wir aber in der Kirche, glaube ich, nicht zu, dass wir zu leichtsinnig sind. Deshalb Ermutigung auszuprobieren und was ist heute dran? Wegen dem wäre das die Linie, die Sie sagen.
Lass uns mal über dein Heute noch sprechen, dass wir euch beide jetzt gut verorten können. Du bist mittlerweile in der Jugendarbeit in ganz Deutschland unterwegs und bist auch in der Jugendgemeinde Eastside in Magdeburg. Was machst du da und was ist das für eine Gemeinde?
Ich durfte vor, ich weiß gar nicht, 2,5 Jahren haben wir angefangen, ich muss vielleicht ganz kurz woanders starten. Ich habe eine Ausbildung gemacht in Ravensburg und bin parallel dazu, als ich gläubig geworden bin, immer nach Magdeburg gependelt, weil ich da Kirche nochmal anders erlebt habe. Also ich bin gläubig geworden in einer Brüdergemeinde, in einer relativ offenen Brüdergemeinde, wo jetzt aber wenig die Thematik Heiliger Geist auch thematisiert wurde einfach. Und ich habe eine Cousine, die wohnt in Magdeburg, die haben da so ein Nachbarschaftsprojekt gegründet, wo es viel darum geht, Menschen, Frauen, Familien und Kindern auf einer ganz niederschwelligen Ebene zu begegnen. Es sind auch viele Leute, die aus eher prekäreren Umständen oder Milieus kommen, wo sie dann so Kinder-Kids-Wochen machen oder Straßengottesdienste oder Frauenabende und sowas. Und da bin ich reingerutscht sozusagen durch den Urlaub und habe auch nochmal gelernt, das ist auch Kirche. Und habe ich Kirche nochmal mit einer anderen Facette kennengelernt. Es wäre sehr schön, weil ich habe so dieses Tiefgehende in Wilhelmsdorf erfahren und dieses Innovative in Magdeburg. Und daraus ist so mein gesamtes Bild von Kirche, dieses pietistische Bild, würde ich sagen, oder mein Glaube, würde ich als pietistisch beschreiben, entstanden. Und da bin ich dann über 3 Jahre, Wochenende für Wochenende, ganz verrückt, Freitagabend, nach der Arbeit zum Bahnhof gelaufen, über Nacht nach Magdeburg gefahren, Samstag, Sonntag in Magdeburg gewesen, dann mitgearbeitet und Sonntagabend über Nacht auf Montag früh wieder zurückgefahren und Montagmorgen zur Arbeit gelaufen. Also da habe ich, würde ich heute nicht mehr machen, da fühle ich mich zu alt zu. Aber im Zug schlafen ist schon nochmal eine Nummer für sich. Aber da habe ich richtig nochmal ein Herz gefunden und bin dann gefragt worden, über Jahre, wo ich ehrenamtlich gearbeitet habe, ob ich mir nicht vorstellen könnte, das auch intensiver zu machen. Mhm. Und bin dann mit zwei ausgebildeten Theologinnen, Referentinnen, Pädagoginnen in die Jugendgemeindegründung gegangen und durfte das Jugendprojekt, das immer noch existiert, mit diesen beiden Frauen in Magdeburg gründen und parallel dazu, die Gemeinde ist so ein großer Umtransformierungsprozess von Gnadau gewesen, wo ich auch heute angestellt bin als Jugendbeauftragte und in Deutschland arbeite, wo ich dabei war, wie wir die Gemeinde umstrukturiert haben von der alten Gemeinde und vom alten Gottesdienst zu einer Gemeinde, die weiterhin diese Leute beheimatet und gleichzeitig aber auch neue, jüngere Menschen erreicht. Und das ist gar nicht so einfach. Mhm. Der ging jetzt auch über 2,5 Jahre, dieser Prozess. Und das sind aber zwei Projekte gewesen, die mich sehr, sehr geprägt haben in meinem Verständnis von Kirche, weil ich quasi nur mit Nichtchristen zusammengearbeitet habe, jung und alt, und Gemeinde in Jugendarbeit in dem Kontext kennengelernt habe, aber auch in der alternden Form und auch den Wert darin erkennen. Also ich glaube, das ist ein Problem, dass wir haben, dass wir immer denken, oh, wir müssen jetzt Kirche auf junge Menschen ausrichten. Ich glaube, es geht vielmehr darum, dass wir Kirche auf Menschen ausrichten und nicht auf eine Generation. Mhm. Und das ist, also da können wir bei beiden Seiten vom Pferd fallen, indem wir nur die Traditionen, die wir haben, beibehalten oder nur neue innovative Sachen ausprobieren. Da müssen wir mehr so einen Mittelweg finden. Ja. Und das durfte ich in den letzten Jahren machen und arbeite ich jetzt heute sozusagen nochmal mehr, um das als Input in andere Gemeinden reinzugeben.
Ja, und genau das stelle ich mir unheimlich schwer vor in den bestehenden Strukturen einer Landeskirche. Also du bist ja recht frei so scheinbar in dem, was du da tust jetzt, und auf die Beine stellst. Und ne, wo du sagst, du arbeitest halt auch viel mit Nichtchristen. Sie arbeiten ganz viel mit Menschen, die schon sehr lange in der Kirche dabei sind, die auch in bestimmten Funktionen sind. Und wo ich den Eindruck habe, es ist oft schwer, da was aufzubrechen, oder? Also diese, da irgendwie ranzukommen, dass sich auch strukturell was ändert.
Ja, es ist bisweilen schwierig und es gelingt da, wo man ehrlich miteinander umgeht. Und das fängt zum Beispiel bei unter Kolleginnen und Kollegen. Als Dekan ist man sehr nah dran, das wird mir der Herr Mack auch bestätigen. Da bist du noch mit der Kolleginnen und Kollegen einfach sehr im Gespräch. Und wenn man da Atmosphäre fördert, dass wir nicht nur sagen, wir sind alles Helden, sondern wir leiden auch darunter, dass wir merken, unsere Gottesdienste, die funktionieren nicht mehr, um mit Herrn Douglas zu sprechen. Also lasst uns doch was Neues überlegen. Aber erstmal muss man sich das eingestehen. Mhm. Und da erlebe ich, dass das heute schon weiter ist. Dass man das wirklich auch sagt, du, wir müssen uns ändern. Mhm. Wir müssen einfach uns, und wir wollen uns auch ändern. Und dann ist ja die Pi mal Daumen-Regel, ein Drittel sagt, super, das müssen wir machen. Ein Drittel sagt, naja, aber die sind offen fürs Überzeugen, also die sind offen für Argumente, und dann gibt es ein Drittel, die hauen einfach die Bremsen rein. Mhm. Und ich glaube, wir verbrauchen zu viel Zeit für das letzte Drittel. Mhm. Weil wir den Anspruch haben, wir wollen alle mitnehmen, und das können wir, glaube ich, nicht. Wir müssen sie werben, und so wie der Herr Douglas heute Morgen auch gesagt hat, ernst nehmen und wirklich auch, dass sie spüren, wir behandeln auch niemand, werten niemand ab. Aber wir müssen dann gucken, dass wir mit diesen zwei Dritteln die Veränderungen hinbekommen. Und die bekommen wir hin, weil in den zwei Drittel auch unterschiedliche Perspektiven reinfließen. Und auf der Grundlage, dass man nicht sagt, die eine ist gut oder die andere ist schlecht, sondern so wie Sie gesagt haben, wir können nicht von beiden Seiten kann man vom Pferd fallen. Und das wollen wir nicht. Und das hat erst mit der Haltung zu tun, dass wir uns da schätzen. Und dann gelingt es auch in Institutionen. Mhm. Und wir haben ja Martinsgemeinde in Stuttgart, wo Kesselkirche, Martinsgemeinde diakonisch profiliert und dann evangelische Jugend entstand an einem Ort. Das sind Zukunftsprojekte, die funktionieren in der Struktur, wenn man es will. Deshalb sage ich, es liegt oft nicht an der Struktur. Wenn wir es wollen, dann kriegen wir es hin. Und dann ändern wir sukzessive dann die Strukturen. Auch nicht bei den Strukturen anfangen, dass es dann klappt. Das ist der Tod im Topf.
Klingt, Szenenapplaus hier im Raum, klingt in allem sehr optimistisch. Sind Sie manchmal auch so richtig genervt von denen, die sagen, es muss aber so bleiben, wie es war?
Natürlich, jeder von uns ist ein Mensch. Aber dann zwinge ich mich, auch das ernst zu nehmen. Wirklich sagen, warum sind die so. Mhm. Und die haben da einfach oft auch positive Erfahrungen gemacht und dass ich die wertschätze, aber sage, es tut mir leid, ich vertrete jetzt hier einfach eine andere Position, mhm, und da setze ich mich dazu ein. Da hat mir mein Dekanat echt geholfen in 17 Jahren, weil du oft solche Debatten in Kirchengemeinden hast. Wir mussten eine Kirche abreißen oder haben die abgerissen. Da waren noch die Stifter da, die die Kirche damals gebaut, mhm, haben. Und wir haben es, glaube ich, so, mhm, hinbekommen, dass die, wir waren alle traurig, aber wir haben gespürt, es macht uns niemand, weil wir leichtfertig oder weil wir über die Köpfe hinweg, sondern weil wir gerade keine bessere Idee haben. Mhm. Und dann probieren wir es. Mhm.
Ich glaube, das zeigt auch, dass Menschen zu Hause haben in Kirche.
Ja.
Und dass sie so, wie sie Kirche kennengelernt haben, sie gerne beibehalten möchten, weil es für sie ein emotionales Zuhause ist. Mhm. Und das ist ja eigentlich was ganz, ganz Wertvolles. Und deswegen, glaube ich, dürfen wir da auch sensibel mit umgehen. Und gleichzeitig dürfen wir aber auch argumentieren, wie wir manchmal in manchen Bereichen Kirche sterben lassen dürfen, damit sie wieder fruchtbar sein kann. Also, mhm, ich habe das Gefühl, wir verbrauchen viel Energie und Ressourcen, auch Gelder, in der Instandhaltung von manchen kleinen Gemeinden und Kirchen, damit sie zwanghaft noch 10, 15 Jahre so beibehalten werden, um dann zu sterben. Mhm. Obwohl es sinnvoller wäre, manche Kirchen jetzt sterben zu lassen, auch wenn es hart klingt, um die Ressource, die wir haben, zu nutzen, um mit den Menschen, die wir auch haben, wieder was anderes aufzubauen, was, mhm, Fruchtbares aufzubauen. Aber dafür braucht es meiner Meinung nach einen inneren Kreis, ein Team, das diese Struktur schafft, weil ich merke, dass ganz viel in Gemeinden, in denen ich unterwegs bin und auch in der Gemeinde, der ich arbeiten darf, dass es steht und fällt mit Menschen, die andere mobilisieren.
Ja.
Und ich glaube, das ist unsere Aufgabe in Leitungspositionen, dass wir Menschen um uns herum mobilisieren, dass wir dieses Gefühl von zu Hause weitergeben und dass wir im Dialog sind, um ein Gefühl zu bekommen, wie eine Gemeinde, mhm, ist. Weil ich werde das oft gefragt, wie gründet man denn richtig Jugendgemeinde? Wie macht man denn so einen Umstrukturierungsprozess? Da gibt es kein Allround-Paket, weil jede Gemeinde Menschen sind. Und,
ja,
die sind unterschiedlich und die haben unterschiedliche Dynamiken. Und ich glaube, da muss man sehr feinfühlig, mhm, sein, von Gemeinde zu Gemeinde auch.
Ja. Sterben lassen oder weiterführen. Ich mache ein Spiel mit euch. Meine Tochter hat mit mir gebastelt.
Das sieht super aus.
Ja, schön, ne? Hat sie gut hinbekommen. Liebe Grüße an Hannah.
Ja, danke, Hannah.
Diese kleinen Stäbe hier haben eine rote und eine grüne Seite. Und ich werde jetzt ein paar Begriffe nennen und hätte gerne von euch jeweils ein Grün in Richtung des Publikums für soll oder muss bleiben und ein Rot in Richtung des Publikums für kann weg oder muss weg. Alle bereit? Ihr dürft gerne auch mitmachen und eure Meinung dazu sagen mit Daumen hoch oder Daumen runter. Bleiben,
das ist der Publikumsjoker,
ja?
Genau.
Okay, und ich versuche es für den Podcast ein bisschen zu übersetzen und weiterzugeben, was hier passiert. Also Aufgabenstellung ist verstanden. Dann werden wir konkret reden, Tacheles, und fangen an mit Kirchengebäude. Kirchengebäude. Bleiben oder weg damit? Bleiben? Beide sagen bleiben, ja? Warum? Kira, warum?
Also,
ein Satz nur.
Kirchengebäude sind Orte der Möglichkeit. Wenn ich auf meine Jugend zurückschaue, wie viel zu Hause ich erlebt habe in Kirchengebäude. Also die können wir mit Leben füllen, die dürfen unbedingt bleiben.
Aha, was sagt das Publikum? Bleiben, ja. Alle bei bleiben, gut, machen wir weiter. Kirchensteuern. Interessant, hier vorne überall bleiben und auch im Publikum Daumen hoch, ja, weil es sonst halt kein Geld mehr gibt oder warum, Herr Landesbischof?
Weil das ein faires System ist. Ich finde es wirklich ein faires, dass die, die viel haben, die zahlen viel und wer nichts hat, der zahlt auch nichts. Also es ist echt ein solidarisches System. Wir müssen nur viel mehr erklären, für was man die Kirchensteuer verwendet, aha, und mit manchen, mhm, Menschen Vorurteilen, mhm, aufräumen, dass man sagt, das kriegt die Kirche gratis und das sei ein Privileg. Mhm. Stimmt alles nicht, müssen wir erklären.
Okay. Orgel. Es ist ja verrückt. Also bisher soll hier alles bleiben von vorne. Ja, also vorne sagen alle bleiben. Im Publikum jetzt sehr gemischt. Teilweise deutliche Daumen runter, manche aber auch hoch. Und jetzt interessiert mich wieder, warum denn ausgerechnet Kira sagt, dass wir Orgeln brauchen.
Also ich bin jetzt 21. Mhm. Als ich das erste Mal die Orgel gehört habe, dachte ich mir, meine Güte, mhm, wie altbacken ist das denn? Ich glaube, wir werden der Orgel nicht gerecht. Also das ist so ein schönes, wertvolles Instrument. Das ist wirklich eine Kunst, wenn man mal einem Orgelspieler oder einer Orgelspielerin zuschaut, wie die mit Hand und Fuß, mhm, da spielen. Das ist ein ganz, ganz besonderes Instrument, meiner Meinung nach. Mhm. die Kirche hat es ein bisschen alt gemacht. Und ich glaube, man kann das richtig schön einsetzen, auch in Gottesdiensten, um mal
macht ihr das in Magdeburg?
Nee, wir haben keine Orgel. Keine. Tatsächlich haben wir keine, leider.
Aha.
Ich würde die Orgel auch nicht jedes Mal einsetzen. Aber es gibt Momente, wo das richtig schön begleiten kann. Ich glaube, wir brauchen nur einen richtigen Umgang mit der Orgel.
Also Hochzeiten beim Einzug der Braut, da finde ich es schon besonders schön.
Oder stellen Sie sich vor, Heiligabend, in traditionellen Gottesdienst, Stadtkirche im Ulmer Münster, wo du dann einfach keine Orgel hättest. Ja. Da würden die Menschen, selbst die wenig in die Kirche gehen.
Du Fröhliche ohne Orgel wäre auch traurig.
Und ich habe als gelernt von unserem Sohn, ich war bei seiner Vereidigung bei der Bundeswehr dabei und da hat man lauter Masche gespielt.
Aha.
Da sagte ich zu ihm, sag mal Michi, das ist doch auch nicht deine Musik. Da sagt er, das gehört halt dazu.
Mhm.
Und so, glaube ich, gehört die Orgel durchaus dazu, ohne jetzt allein, also jetzt
es
nur Orgelmusik.
Es kommt ein bisschen
Orgelmusik.
Widerstand hier aus dem Publikum. So.
Manche
schnauben hier schon etwas verächtlich.
Ja, ich würde ja auch sagen, nicht nur die Orgel. Also, aber wenn wir jetzt Orgel wegtun, ist kein unserer Probleme gelöst.
Ich bin mal gespannt, ob hier noch irgendwas gehen soll. Das Evangelische Gemeindeblatt. Ah, das darf laut Kira weg und das Publikum, die sich überhaupt hier nonverbal äußern, überwiegend Daumen runter. Der Landesbischof findet, wir brauchen das weiterhin. Warum das denn?
Weil wir mit dem Gemeindeblatt wirklich, das ist immer noch die meistverkaufte gelesene Kirchenzeitung in Deutschland.
Aha.
Und wir erreichen da eine Zielgruppe, die auf der neuen Medien nicht so unterwegs ist. Aber wir müssen es ergänzen.
Ich glaube, wenn ich rot sage, dann sage ich nicht jetzt, sofort. Sondern langfristig gedacht ist es nicht mehr das Medium meiner Generation, die irgendwann auch zur Eltern- und Erwachsenengeneration werden wird. Jetzt gerade finde ich es super, weil ich glaube, es gibt noch viele, viele Menschen, die auch alt sind und nicht christlich sind, die noch erreicht werden können, in deren Herz gesprochen werden kann. Deswegen jetzt kann gerne bleiben.
Okay.
Krampfhaft daran festhalten, finde ich nicht gut.
Gut, machen wir weiter mit der Kanzel. Brauchen wir noch eine Kanzel? Ah, beide bei Rot. Spannend, Publikum. Alle mit Daumen runter. Ich sehe keinen Daumen hoch. Doch da hinten in der letzten Reihe sehe ich einen Daumen hoch. Für Kanzel muss bleiben. Herr Landesbischof, die Kanzel kann weg. Das wird die Schlagzeile bei der IDEA, oder?
Das wäre die, genau. Aber wir sind ja hier unter uns, genau. Nein, der Gottesdienst steht und fällt nicht, ob der Pfarrer oder die Pfarrerin auf der Kanzel steht. Und wir haben es heute, ja auch der Herr Douglas, nochmal, wir kommunizieren heute anders. Und viele erleben das als von oben runter predigen. Aber du kannst natürlich auch geradeaus reden und von über die Leute hinweg sprechen, aber allein schon das Emotionale, das ist für manche eine emotionale Blockade, aber natürlich unterstreicht die Kanzel das Besondere der Predigt in unserem evangelischen Gottesdienst. Das müssen wir schon auch noch sagen. Und das wird wahrscheinlich der Punkt sein, wo die Befürworter gestrickt haben, weil da das einfach sichtbar wird. Aber da würde ich einfach sagen, das funktioniert nicht mehr, dass es so gesehen wird.
Ich glaube, Menschen haben heute Sehnsucht nach Beziehung. Und Sehnsucht nach gesehen werden. Wenn ich in meine Generation gucke, gerade Menschen, die mit Social Media groß werden, das geht die ganze Zeit um, wer bin ich? Was gibt mir Identität? Wer sieht mich? Und es ist viel nahbarer, wenn da vorne jemand steht und zu dir spricht und dich ansieht und dich als Mensch sieht, als wenn er oben steht und man hat das Gefühl, man ist nicht in seinem Kosmos oder in ihrem Kosmos. Also genau, deswegen ist für mich eine Sache, die wir in Kirche umbauen dürfen, dass wir nahbar sind, dass wir lebensnah sind. Ja.
Braucht es denn, nächste Frage, überhaupt noch die klassische Predigt? Beide grün, Publikum, ganz viel grün. Lassen wir es unkommentiert stehen, es scheinen sich alle einig zu sein. Was ist mit den Sakramenten? Auch alle bei grün, ja, interessant, interessantes Stimmungsbild.
Ich darf ich da ganz kurz
Kira,
was sagen? Das ist eine Sache, die ich häufig schon gesagt habe, aber wenn wir an Kirche denken und an neue und innovative Kirche denken, dann bedeutet das, dass wir unseren Kern, den wir bekommen haben, in der Bibel, durch Jesus, durch sein Wort, dass wir den behalten. Aber wie wir ihn aufbauen, wie wir Gottesdienste feiern, wie wir Kirche feiern, wie wir mit der Orgel umgehen, welche Instrumente wir einsetzen, das darf sich verändern, die Gemeinschaft darf sich dahinter verändern. Deswegen wäre es schrecklich, wenn wir das wegnehmen würden, weil das ist doch, worauf ganz viel von dem, was wir glauben, aufbauen.
Ja. Okay, eine Frage habe ich noch. Braucht es Funktionäre wie den Landesbischof?
Da enthalte ich mich.
Das hätte mich jetzt schon besonders interessiert. Ja, wir sehen grün. Ich gucke mal im Publikum. Ja, da sehe ich manche Daumen, die jetzt so schräg gehalten werden. Ne?
Ich
nehme es
nicht
persönlich,
will ich deutlich sagen.
Aber genau, ruhig ehrlich sein. Herr Landesbischof, wieso wollten Sie sich erst enthalten?
Haben Sie gezögert?
Weil es ja um mich geht in meiner Funktion. Und da finde ich, das müssen dann andere irgendwie entscheiden. Aber ich glaube, in unserer medialen Welt brauchen wir einfach Gesichter, die dafür stehen und da in Verbindung gebracht wird. Und das gilt es auf eine gute Weise zu nutzen. Deshalb glaube ich, brauchen wir das auch.
Und sagen Sie noch einen Satz dazu, was das für Sie persönlich bedeutet, das auf eine gute Weise zu nutzen?
Ja, ich versuche es ja auch ein bisschen auf der sozialen Netzwerke, dass man einfach da ein bisschen Einblick gibt in das, was gerade oben aufliegt, wie man Kontakte hat. Und da merke ich halt, oder ich merke es ja auch hier, dass man es kennen einen mehr Menschen und dann kann man eben gerade auch ermutigen, das halte ich gerade für das Gebot der Stunde, dass man Mut macht, Dinge auszuprobieren. Und wenn das der Landesbischof sagt, ist es dann einfach nochmal was anderes, als wenn es jemand anderes ist. Und das zu nutzen.
Ja.
Die Chancen vom Amt.
Kira, muss ein guter Landesbischof ein Influencer sein?
Kann.
Nein.
Ist das nicht automatisch?
Ja, aber ich glaube, wir dürfen die Begriffe voneinander separieren. Also Influencer bedeutet nicht gleich Influencer. Man kann im kirchlichen Bereich, Influencer bedeutet ja eigentlich nur Einfluss nehmen.
Ja.
Und ich würde sagen, der Begriff ist sehr geprägt von Social Media. Mhm. Man kann auch Einfluss nehmen, ohne dass man überhaupt eine Social Media Plattform betreibt. Ich glaube aber, dass es sehr, sehr wertvoll ist, wenn man auch bei Social Media präsent ist, gerade für die junge Generation und auch Inhalte macht, die für Menschen, die Social Media viel nutzen, ja auch produziert und veröffentlicht, damit die einen Anknüpfpunkt haben, weil das ist unser Google heutzutage, könnte man eigentlich behaupten. Mhm. Und ich finde, es ist wichtig, dass man Influencer ist. Ich finde auch, dass es wichtig, dass man Funktionäre hat. Also jetzt in der Rolle des Landesbischofs oder auch in der Rolle des Gemeindeleiters oder der Gemeindeleiterin oder ein Gesicht für eine Gemeinde oder für ein Institutionen, die christliche Werte vertritt. Also wir brauchen Menschen, die nahbar sind, wo man eine emotionale Verbundenheit hat, weil diese Menschen haben das Recht, emotional in das Leben von anderen Leuten reinzusprechen. Mhm. Und das ist super wertvoll, wenn wir Beziehung leben können in diesem Kontext.
Mhm. Sprechen wir, vielen Dank erstmal fürs Mitmachen bei unserem kleinen Spiel. Sprechen wir einmal noch über dieses Generationenthema. Wie sehr finden Sie das herausfordernd für die Kirche, Herr Gull, dass die Gen Z ja doch anders unterwegs ist als die Generationen, die Kirche bisher geprägt haben?
Klar, das ist wirklich eine Herausforderung. Und
was besonders?
Ja, einfach, weil die unterschiedlich ticken. Also das merken wir auch beim Gespräch mit jungen Kolleginnen und Kollegen. Das ist eine andere Generation. Ich komme von der Generation und es hat mir immer signalisiert, ich sei zu viel. Und wenn es euch nicht passt, ich überspitze ein bisschen, dann sucht euch halt was anderes. Mhm. Und die neue Generation, die sagt, wir sind gut ausgebildet, wir können was und wir wissen vor allem, dass wir begehrt sind. Mhm. Weil, mir hat jemand gesagt, wie erklären Sie mir, dass ich bei Ihnen in der Kirche arbeiten will? Und das nicht als Kränkung, das läuft dann so oft als Kränkung. Oder wenn man sagt, wir wollen Arbeitszeiten, wir wollen anders arbeiten.
Ja.
Und das eben nicht verstehen als eine Missachtung der Arbeit, auch wenn man sagt, jetzt reden wir über 45 Stunden oder so. Das heißt ja nicht, dass ich nach 45 Stunden der Bleistift aus der Hand lege, sondern dass man irgendwie ein bisschen eingrenzbarer wird. Und da gibt es ganz viele Missverständnisse. Und deshalb müssen wir viel mehr mit der jungen Generation, das ist mir wichtig, ins Gespräch. Und da lerne ich einfach davon, indem man einfach mal zuhört, ohne zu werten. Wir werten viel zu schnell.
Oh, ja.
Und da müssen wir jetzt an die Veränderungsprozesse wirklich stark auch die junge Generation mit einbeziehen. Mhm. Und nicht wir, die Alten, entscheiden das noch, wie man es irgendwie macht. Geschieht auch vor Ort durchaus an der Kirchebezirk. Aber ich halte es für eminent wichtig und das ist mir wichtig, zwischen den Generationen auch ein Stück weit zu moderieren. Mhm. Weil natürlich auch die ältere Kolleginnen und Kollegen sagen, ja Mensch, also sollen Sie mal nicht so anstellen. Bei uns hat auch niemand heute haben wir Kinderbetreuung bei Vikarskursen, das gab es früher nicht. Da müssen die Paare, haben die oft versetzt, hat erst eines, dann der anderes Vikariat gemacht.
Ja, oder nur
dass
der Mann.
Man da nicht, dass man einfach hört, und das gilt auch für die Jungen, auf die Älteren, dass man einfach sich versteht und dann kommen wir raus aus diesem Schwarz-Weiß oder Abwerten.
Mhm. Ja.
Ich habe gerade an die Gemeinde gedacht, wie wir sie heute leben, bei uns in Magdeburg, nach diesem Gemeindeumstrukturierungsprozess. Wir sind eine landeskirchliche Gemeinschaft und wir haben es so gemacht, wir hatten den traditionellen klassischen Gottesdienst bei uns, den primär Leute über 60 besucht haben, im Schnitt 25 Personen. wir haben gesagt, okay, wir haben diese Leute, die haben ihr Zuhause da, die lieben diese Tradition, das nehmen wir denen nicht weg. Aber so wie diese Tradition läuft, erreichen wir sicherlich keine jungen Menschen, weil wir haben ein Überangebot. Gerade durch Social Media sehen wir alles, das ganze Leben, was möglich ist. Da geht doch niemand, der noch nicht christlich ist und der da keinen Wert hinter sieht, in einen Gottesdienst, wo er das Gefühl hat, der ist nicht für ihn gemacht. Also der spricht ihn nicht an. Heißt also, wir haben ein neues Gottesdienstkonzept gegründet. Olli Ahlfeld hat das gemacht, der ist Referent für Neugründung und Neubelebung bei Gnadau. Und das heißt Coffee and Church. Wir feiern Gottesdienst abends. Jeden zweiten Sonntag, also den ersten
abends
Sonntag.
Abends mit Kaffee?
Ja, also ab 15.30 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen. 16.30 Uhr bis 17.30 Uhr oder 18 Uhr, es geht immer so eine Stunde bis anderthalb Stunden, haben wir Gottesdienst. Und danach gibt es nochmal gemeinsam Abendessen. Also wir bestellen Pizza, wir gehen zum Asiaten. Am Anfang sind da 20, 30 Leute gekommen. Wir haben immer Themenreihen, wo wir über verschiedene Sachen reden. Wir hatten jetzt neulich Heiße Eisen, hieß das, wo wir mal über Himmel und Hölle gesprochen haben, über Ehe, über Homosexualität, über einfach ganz viele schwierigere Themen. Und davor hatten wir bewundernswerte, merkwürdige Leute aus der Bibel. Nicht, weil sie merkwürdig sind, sondern weil sie es würdig sind, dass man sie sich merkt. Also wir haben immer so Reihen, wo wir Menschen ansprechen. Und unsere Gottesdienste sind relativ niederschwellig. Wir haben mal Gebet drin, wir haben mal Vaterunser drin. Aber ab und zu, also das ist ein Wert, das ist was Wertvolles. Aber es ist so gestaltet, dass Menschen da reinkommen, die nichts mit Glaube zu tun haben, die jung sind, unter 30 ist die Zielgruppe, die das Gefühl haben, das ist ein Ort, wo ich mich zu Hause fühle, wo ich mich wohlfühle, wo ich was mitnehme, wo ich gesehen werde. Und jetzt wird's spannend. Am Anfang war das relativ klar voneinander getrennt. Die ältere Generation ist in den klassischen Gottesdienst morgens gegangen, die jüngere Generation, das sind anfangs auch nur 20, 30 Leute gewesen, sind am Sonntag danach bei Coffee and Church gewesen. Mittlerweile erreichen wir mit Coffee and Church 160 Leute. Ich würde jetzt mal aus der Hand heraus in Magdeburg, eine der unchristlichsten Regionen der ganzen Welt. Ich würde jetzt aus der Hand heraus mal sagen, 50% der Leute, die kommen, sind keine Christen und hatten davor noch keinen Kontakt zur Kirche. Und das Spannende ist, die Leute, die in der traditionellen Gemeinde Gottesdienst-Bubble gewesen sind, kommen mittlerweile zu Coffee and Church. Und die Leute bei Coffee and Church sagen, mir reicht das nicht, nur jeden zweiten Sonntag Input und Gemeinschaft zu leben. Also wir setzen ganz viel darauf, Gemeinschaft zu leben. Die gehen jetzt auch in unseren klassischen Gottesdienst. Und da entsteht eine Fusion, wenn wir Raum geben. Wir haben niemandem was weggenommen, aber wir haben es auch nicht voneinander getrennt.
Cool.
Und ich merke, dass da viel Luft nach oben ist, weil ich glaube, jetzt vielleicht nicht nur in dem Konzept, das wir hatten, aber es gibt ganz viele Möglichkeiten, dass wir sowas machen, dass wieder Gemeinschaft gelebt wird unter Generationen, dass man auf Bedürfnisse eingeht von diesen Leuten und dann was Großes Gemeinsames wächst. Und ältere Leute, denen die Musik zu laut ist, wir haben sehr viel Musik, die sagen, ich investiere mich, indem ich Kuchen bringe und ich tue was für die Menschen, ich tue was für die Gemeinde, ich setze mich ganz nach hinten oder ich gehe danach wieder, ich schaue es mir im Stream an. Und es ist so schön zu sehen, wie Menschen gemeinsam wachsen, auch Generationen gemeinsam wachsen und gar nicht diese, wie sie gesagt haben, diese Klischees die ganze Zeit da im Vordergrund stehen, sondern man sich auf einer neutralen Ebene begegnet. Und das, also liebe ich, finde ich super genial. Deswegen bin ich da sehr positiv gestimmt, dass wir das in Deutschland grundsätzlich noch weiterdenken können.
Abschlussfrage, ja, auch da gerne Zwischenapplaus. Abschlussfrage an beide jeweils angepasst, damit Innovation der Kirche gelingt in Württemberg, in Deutschland. Herr Landesbischof, was wünschen Sie sich von der Generation Z?
Dass sie sich mit ihren Ideen einbringt und sich durch Widerstände nicht entmutigen lässt, sondern freundlich, aber klar bei der Sache bleibt.
Und andersrum?
Dass wir Raum bekommen. Weil ich habe manchmal das Gefühl, ich gehe in Gemeinden, die sagen, wir sind offen für junge Menschen, die dürfen auch in unserem Gemeinderat sitzen, aber der Raum des Gemeinderates, jetzt stumpfes Beispiel, ist gar nicht so aufgebaut, dass sich da ein junger Mensch wohlfühlt. Also ich glaube, wenn wir Ideen einbringen sollen, dann in Räumen, die auch für uns geschaffen sind und nicht wir in Räume gehen, wo wir uns anpassen müssen. Und das wäre so eine Sehnsucht, wo ich glaube, dass mehr junge Menschen innovative Ideen integrieren würden, wenn sie wüssten, für sie ist genau gleich viel Platz wie für alle anderen Generationen, die ja ebenso wertvoll sind.
Ganz herzlichen Dank, Miss Germany, Kira Geis und Landesbischof Ernst Wilhelm Gohl.
Dieser Podcast entstand beim Innovationstag 2024 der Evangelischen Landeskirche in Württemberg.